Es ist, die Jahreszahl ist in dem Zusammenhang interessant, weil 1999, 2000 zieht diese Freiburger Zelle von Freiburg weg nach Ulm, Neu-Ulm und bildet dann dort einen neuen Brückenkopf und beginnt mit der Indoktrination muslimischer Jugendlicher. Und diese muslimischen Jugendlichen, das sind die Leute, die letztes Jahr festgenommen worden sind im Sauerland, weil sie angeblich ein deutsches 9-11 vorhaben. Und der baden-württembergische Verfassungsschutzchef Schmalzel sagt selbst, dass dieser Yusif bis zur Verhaftung der Sauerlandgruppe bei diesem Trio die Fäden gezogen hat, obwohl er schon untergetaucht war. Also nach Lesart der Stuttgarter Behörde hat sich dieser Yusif und der Verfassungsschutz im Jahr 2002 verabschiedet voneinander und dann hat er sein eigenes Ding gemacht. Aber es gibt Indizien dafür, dass diese Version verharmlosend ist. Und das Hauptindiz ist ein Schreiben des BKA, des Bundeskriminalamtes, an den Stuttgarter Verfassungsschutz, wo der Stuttgarter Behörde Vorhaltungen gemacht werden, ob es denn stimme, dass dieser Mann nicht nur 6 Jahre, von 96 bis 2002, sondern 15 Jahre für die Behörde aktiv gewesen sei. Und ob er für diese Behörde auch Auslandsaufträge übernommen habe. Und in dem Zusammenhang erinnert man sich ja, dass die ganzen jungen Leute, nach denen jetzt gesucht wird oder die schon inhaftiert sind, immer über ausländische Stationen, Ägypten, Libanon, schließlich Afghanistan und Pakistan gelaufen sind, wo sie schließlich trainiert wurden. Also das ist die Sache, wo auch die Süddeutsche Zelle, ähnlich wie die Londoner Zelle, verfilzt ist mit den eigenen Diensten. Es gibt noch eine Sache bei diesem Kameramann, über die ich, oder um erst nochmal diese Sache mit dem Yehia Yusif rund zu machen. Der ist also untergetaucht im Jahr 2004 und lebt aber mittlerweile in Saudi-Arabien. Und obwohl der Chef des Baden-Württembergischen Verfassungsschutzes sagt, der zieht die Fäden, auch heute noch bei diesen muslimischen Jugendlichen in Ulm, Neu-Ulm, gibt es keinen Auslieferungsbefehl. Keinen Haftbefehl von Interpol, keinen Auslieferungsbefehl der deutschen Behörden, um nach diesem entscheidenden Mann zu suchen, sodass man den Eindruck bekommt, hier wird eine riesige Drohkulisse erzeugt, alle muslimischen Jugendlichen sind potenziell gefährlich, aber die eigentlichen Drahtzieher werden nicht behelligt. Und den gleichen Eindruck habe ich eben auch bei dem Kameramann. Was seine Frau sagt, was er in Bosnien gemacht hat, spielt für die Strafverfolgung in Deutschland keine Rolle. Und es gibt noch einen sehr viel ernstzunehmenden Vorwurf gegen ihn, und zwar im Zusammenhang mit den Anschlägen auf Bali, Indonesien, im Jahr 2002. Der Mann ist, also der war in Bosnien, dann war er in Albanien, dann war er in Saudi-Arabien und Anfang des Jahrtausends ist er nach Indonesien gegangen. Und in Indonesien ereignen sich dann im Herbst, Winter 2002 Anschläge auf Bali gegen Diskotheken mit über 200 Toten. Und von den Leuten, die da als Täter festgenommen worden sind, haben zwei ausgesagt, der Mann, der uns das Geld dafür gegeben hat, ist dieser Kameramann. Und nun hatte ich die Gelegenheit zu sprechen mit dem BKA-Ermittler. Weil als das durchgesickert ist, dass dieser Kameramann, er heißt übrigens Reda Seyam, dass der in die Anschläge auf Bali verwickelt gewesen sein könnte, hat das BKA eine Ermittlerkommission nach Jakarta geschickt. Und mittlerweile war dieser Seyam, dieser Kameramann, dort im Gefängnis. Und der Ermittler, mit dem ich gesprochen habe, war der Kopf der deutschen Abteilung und hat mit diesem Seyam allein 60 Stunden lang Verhör gemacht. Und der hat sich mittlerweile mit dem BKA völlig überworfen. Und zwar, weil die ganze Sache, wie sich das BKA in dieser Angelegenheit verhalten hat, für ihn auch zum Himmel stinkt. Es gibt einige Seltsamkeiten bei diesem Bali-Anschlag. Zum einen, das hat alles er mir gesagt, zum einen waren die entsprechenden Straßen, wo hinterher die Bomben explodiert sind, die waren bis kurz vorher abgesperrt. Und dann wurde die Absperrung aufgehoben und dann hat es geknallt. Und dann gab es ein Pärchen, die die ganze Zeit unter Observation waren, weil sie verdächtig waren beim Ausspionieren dieser Diskotheken. Und obwohl die unter Observation waren, hat man ihre Spur verloren. Und was den SEAM angeht, hat dieser BKA-Ermittler mir gesagt, dass er von seinen Vorgesetzten im Grunde an der Ermittlung gehindert wurde. Über den SEAM, über den Kameramann, gäbe es beim BND mehrere Aktenordner, aber er hätte nur zwei DIN A4 Blätter zu sehen gekriegt, was er für einen Chefermittler die Arbeit unheimlich schwer macht. Und es war dann so, dass, weil er auch nicht genügend Material beibringen konnte, dieser Mann in Indonesien nicht verurteilt wurde. Er wurde nur wegen Visavergehen verurteilt, aber nicht wegen der Anschläge. Und der Ermittler, hat dann darauf gedrängt, dass er mehr Unterstützung kriegt und dass der Kameramann dort in Haft bleibt, sodass das Verfahren weitergehen kann. Aber die deutschen Vorgesetzten haben ihn praktisch dazu gezwungen, den SEAM, den Kameramann, zurückzubringen nach Deutschland. Obwohl er, der Ermittler, wollte es nicht und der SEAM wollte es eigentlich auch nicht. Er wäre lieber nach Saudi-Arabien gegangen, wo seine Frau gelebt hat. Aber er musste ihn unbedingt nach Deutschland zurückbringen und dort kam er dann ins Gebiet Ulm-Neu-Ulm, wo er wieder auf den anderen getroffen ist. Diesen Yehia Yusuf, die sich ja vorher aus Freiburg kannten und wo die dann dieses Netz aufgezogen haben, wo dann die Jugendlichen drin waren und wo in dieses Netz auch der arme und meiner Ansicht nach wirklich unschuldige Khaled Al-Masri reingezogen worden ist. Also das ist alles ein Panorama, was die deutschen Behörden eigentlich sehr stark belastet und wo man dringend weiter ermitteln müsste, auch über das raus, was ich jetzt als Buchautor machen konnte. Die Frage ist natürlich, wozu das Ganze, warum sollten unsere Geheimdienste den Islamisten helfen, Anschläge vorzubereiten oder vielleicht sogar Anschläge durchzuführen? Bei der Beantwortung dieser Frage geht es natürlich nicht ganz ohne Politik. Auffällig ist, dass nach allen großen Anschlägen oder Anschlagsversuchen entscheidende Einschnitte in die bürgerlichen Freiheitsrechte erfolgt sind. Nach dem 11. September, also in den USA sowieso, darüber wollen wir gar nicht reden, das Buch konzentriert sich auf unsere Zustände. Nach dem 11. September gab es die sogenannten Otto-Kataloge, also die neuen Sicherheitsgesetze vom damaligen Innenminister Otto Schily, mit ersten Einschränkungen für islamische Religionsvereine und ersten Eingriffsmöglichkeiten in die Telekommunikation. Nach den Anschlägen von Madrid gab es die Vorratsdatenspeicherung, also wo unsere alle Kommunikationsdaten lange Zeit aufbewahrt werden und von den Behörden Einsicht genommen werden kann. Nach den Kofferbombern im Jahr 2006 gab es die sogenannte Antiterror-Datei, wo alle Geheimdienste und alle Polizeieinrichtungen eine gemeinsame Datei erstellen, eine Sache, die eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg verboten worden ist, weil man wollte als Lehre aus dem Nazismus nie mehr Strafverfolgung und Spionage in ein Amt spannen, so wie damals bei Himmler und Heydrich. Aber das hat man in dem Zuge übergangen, hat diese Antiterror-Datei eingerichtet, wo mittlerweile schon 15.000 Bundesbürger gespeichert sind, nicht nur islamische sogenannte Gefährder, sondern auch deren Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen und so weiter, unbescholtene Bürger. Und nach den Verhaftungen 2007, Sauerlandgruppe, ist jetzt das neue BKA-Gesetz auf den Weg gebracht, das die sogenannte Online-Fahndung beinhaltet, also den Zugriff der Polizeibehörden auf unsere persönlichen Computer, nicht nur auf unsere Kommunikation mit anderen, sondern auch auf das, was in unseren Computern sich befindet, zu Hause auf der Festplatte. Und Sie wissen, was Sie da aufbewahrt haben, da sind Briefe drin, da sind persönlichste Kommunikationen drin, da sind Krankendaten drin, da sind Steuererklärungen drin, alles Mögliche. Ja. Heutzutage hat man ja sein Persönlichstes nicht im Kopf, sondern im Computer. Und Bestandteil vom neuen PKA-Gesetz ist die Möglichkeit zum Spähangriff der Polizei in unsere Privatwohnungen. Also Lauschangriff gibt es schon länger, mikrofonische Überwachung. Jetzt gibt es die Möglichkeit zum Spähangriff. Das heißt, mit der Kamera kann uns in die Wohnung bis ins Schlafzimmer reingefilmt werden.